In dieser Episode spreche ich mit der Heilpraktikerin, Buchautorin und angehenden Ärztin Kira Kaufmann über ein Thema, das viele Frauen bewegt, verunsichert und oft auch polarisiert, die bioidentische Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. Im Interview geht es unter anderem um unsere Knochengesundheit, um Brustkrebsängste, das sogenannte goldene Fenster, in dem Frau mit der Hormonersatztherapie beginnen sollte, und auch darum, wie wir Frauen gute, informierte Entscheidungen für uns treffen können. Viel Spaß!
Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher, und das bin ich. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Kira Kaufmann, die nun schon zum dritten Mal Gästin in meinem Podcast ist. Kira ist Heilpraktikerin und Autorin zahlreicher Fachbücher, unter anderem zu den Themen Histamin, Jod und zur Alterung unseres Gehirns, die ich tatsächlich auch alle hier bei mir zu Hause und auch gelesen habe. Aktuell absolviert sie zusätzlich ein Medizinstudium, eine Kombination, die ihr in Zukunft ganz sicher eine besondere Perspektive ermöglicht, die Verbindung von ganzheitlichem Wissen mit schulmedizinischer Expertise. Und heute sprechen wir über die Hormonersatztherapie. Und ich bin ehrlich, lange stand ich diesem Thema eher kritisch gegenüber, nicht zuletzt wegen der vielen Warnhinweise in Bezug auf mögliche Krebsrisiken. Doch wie so oft gibt es auch hier mehr als nur eine Sichtweise. Und genau diese möchte ich heute gemeinsam mit Kira beleuchten. Mir persönlich geht es gut. Ich lebe, was ich lehre, gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf und ein insgesamt gesunder Lifestyle. Aber ich möchte mit Kira heute auch herausbekommen, reicht das aus? Oder gibt es Situationen, in denen eine Hormonersatztherapie trotzdem sinnvoll sein kann? Also auch dann, wenn man aktuell kaum Symptome hat? Oder geht es da möglicherweise auch um Prävention? Und selbstverständlich gibt es sehr viele Frauen da draußen, die unter ausgeprägten Wechseljahresbeschwerden leiden und sich fragen, ob die Hormonersatztherapie für sie in Frage kommen könnte. Und ich möchte heute mit Kira klären, was kann die Hormonersatztherapie wirklich leisten? Wo liegen ihre Grenzen? Und vor allem, wie lassen sich Nutzen und Risiken abwägen? So, jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Kira. Wie schön, dass du mal wieder bei mir bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Daniela. Ich freue mich auch. Spannendes Thema haben wir heute.
Ja, super spannend. Lass uns zu Beginn mal darauf eingehen, was genau kann denn der Grund für eine Hormonersatztherapie sein? Klar, unsere Hormonspiegel verschieben sich mit Beginn der Wechseljahre. Wann geht das ungefähr los? Also meiner Information nach so kann das schon so ab 36, 38 Jahren losgehen. Und wie sind da die Symptome auch zum Beispiel bei einer 40-Jährigen, 50-Jährigen, 60-Jährigen? Und wir werden die Wechseljahre ja auch nicht los. Die bleiben ja, wo sie sind. Es geht ja auch mit 70, 80 noch weiter, dass wir die Hormone nicht zurückbekommen. Welche Symptome entstehen dadurch nach und nach oder auch gleichzeitig? Und lassen sie aus deiner Erfahrung mit deinen Patientinnen auch wieder nach? Also es sind jetzt viele Fragen in einer, aber ich weiß ja, dass du das trotzdem jetzt genau weißt, was du mir hier antworten kannst.
Ja, genau. Also viele Begrifflichkeiten, die wir vielleicht kurz mal klären sollten. Also Wechseljahre, was sind die Wechseljahre? Die Wechseljahre sind letztendlich die Jahre, in denen es zu hormonellen Schwankungen kommen kann. Ich muss, und das ist die Zeit, bevor die Frau ihre letzte Periode hat. Dieser Zeitpunkt, das ist die Menopause. Also es ist kein Zeitraum, weil wir sagen immer so, ja, ich bin jetzt in der Menopause. Das ist falsch, sondern rein medizinisch betrachtet ist die Menopause die letzte Periode, die eine Frau haben kann. Das ist bei einigen Frauen mit Mitte 40, bei anderen Frauen mit Mitte 50. Und ich habe auch Patientinnen, die sind Anfang 60, haben noch ihre Tage. So. Die sind also nicht in der Postmenopause, die sind dann noch in den Wechseljahren, ja. Und diese Wechseljahre, ja, als ich meine Ausbildung gemacht habe vor 20 Jahren, hieß es immer so, dass diese Zeit so ungefähr zwischen 40 und 50 bei der Frau. Und jetzt heißt es mittlerweile, scheint immer früher zu sein. Es geht schon Mitte 30 los. De facto muss man sagen, ja, wie definiert man das Ganze? Wir altern natürlich schon so allgemein so ab dem 30. Lebensjahr. Mit 30 haben wir unseren Peak Bone Mass, das ist dieser Begriff, den benutzen wir auch im Deutschen, haben wir die höchste Knochendichte. Ja, da sind wir also wirklich von der Knochendichte her super. Und da haben wir so ein Plateau von einer Zeit von 2 bis 3 Jahren und dann geht das mit der Knochendichte bergab. Bei uns Frauen, bei Männern ein bisschen länger. Da ist natürlich ganz viel Hormone, was damit reinspielt. Und wir sehen bei vielen Frauen leider heute häufiger schon, dass eben, ich behaupte immer so aufgrund von Lebensstil, dass die früher Wechseljahrsbeschwerden bekommen. Das heißt, dass die zum Teil ab 35 schon sagen, ich habe nicht mehr regelmäßig meinen Eisprung. Ich habe Störungen im Zyklus, etc. etc. Und das wird auch meistens dann nicht besser, wenn man das nicht ursächlich behandelt. Und das sehe ich problematisch. Das sehe ich auch als Heilpraktikerin, die seit über 20 Jahren ja auch einen Schwerpunkt hat im Bereich der Hormone, also in der Endokrinologie und auch in der Gynäkologie, als sehr problematische Entwicklung. Und ich sage immer, wir Frauen müssen viel dafür tun, dass wir unsere Fertilität, unsere Fruchtbarkeit, und die zeigt sich auch an einem regelmäßigen Zyklus, möglichst lange erhalten. Ja, also möglichst, ich sage mal, natürlich spielt die Genetik da eine Rolle, das wissen wir auch aus der Forschung, aber möglichst lange eben fruchtbar sind mit einem regelmäßigen Zyklus, das ist Zeichen von Gesundheit. Und es ist nicht normal, dass jetzt Gynäkologen hingehen und sagen, ach, die Frau, die jammert mit 36 über Schlafstörungen und Zyklusbeschwerden und Verkürzung des Zyklus oder Schmierblutung, dann gehen wir einfach mal pauschales Progesteron. Gegen diese Art von Hormontherapie bin ich, das will ich auch ganz klar hier so sagen. Da, bei solchen jungen Frauen muss man ursächlich gucken, was stimmt da nicht im Lebensstil, im puncto Schlaf, puncto Ernährung, Mikronährstoffe, Stichwort Vitamin B6 zum Beispiel, Magnesium. Da muss man hinschauen und gucken, dass man die Frau hormonell wieder stabilisiert und nicht in dem Bereich schon anfängt, auch nicht mit bioidentischen Hormonen rumzufuschen. Das sage ich mal ganz klar, bei so jungen Frauen, ja. Es gibt sicherlich Ausnahmen, Frauen mit schwersten hormonellen Erkrankungen, Autoimmunstörungen, Hashimoto und so weiter. Die lassen wir jetzt mal außen vor, es gibt immer Ausnahmen. Aber so die grundsätzlich gesunde Frau, die 36 ist vielleicht oder 37 und Beschwerden hat hormonell, da muss man erstmal gucken, wie können wir das mit den Methoden der Naturheilkunde und der molekularen Therapie, das heißt über Ernährung, Lebensstil, Pflanzen, Phytotherapie, regulierend eingreifen. So. Und das ist ja auch mal was ich in der Praxis mache. So, ich muss ja auch, ich sage ja auch, ich lebe immer das, was ich predige. Ich bin mit 45 mit einem ganz normalen Zyklus schwanger geworden, ohne jemals Progesteron genommen zu haben. Und habe auch die Schwangerschaft ohne Progesteron gut überstanden. Ich bin jetzt Mitte 50 und bin immer noch in den Wechseljahren. Das heißt, ich habe immer noch einen regelmäßigen Zyklus. Ja, also man kann sehr viel dafür tun. Ich weiß aber auch, an welchen Schrauben ich drehen muss, weil ich sage, das Wichtigste, was wir haben, ist eine gute Eierstockfunktion möglichst lange in unserem Leben. Ja, dass die Eierstöcke möglichst lange uns Östradiol schenken, bauen. Das sind kleine Fabriken. Das ist das, was wir letztendlich dann auch hinterher ernten können als gesunde Knochen beispielsweise. Ja, also, aber auch viele andere, sagen wir, Körperteile profitieren von der eigenen Östradiolfabrik. Je mehr wir für unsere eigene, ich sage jetzt mal, Gesundheit tun, Eierstockpflege tun, regelmäßig halt da auch hinschauen und nicht sofort immer mit Hormonen arbeiten, desto besser, weil wie gesagt, wir sind halt dann nicht von Hormonersatztherapie abhängig. Wir müssen nicht dauernd zum Gynäkologen für ein neues Rezept und uns einstellen lassen, etc. Das vorweg. Ich spreche jetzt einfach mal so in einem Zeitraum 35 bis 45 oder auch 48. Da kann man sehr viel noch regulieren. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, nein, bei mir funktioniert schon alles gar nicht mehr. Das kann schon sein, aber grundsätzlich ist es möglich. Lange fruchtbar, lange Zyklus erhalten, lange gucken, dass man die Eierstöcke schön pflegt. So, und auch dazu gehört zum Beispiel auch Jod. Jod ist ganz, ganz essentiell für die Funktion der Eierstöcke. Aber wir sind von der Natur, von der Evolution, vom lieben Gott, von der Göttin, wie auch immer, so ausgestattet, dass irgendwann auch die Eierstöcke sich zur Ruhe setzen. Und das ist bei einer einen Frau tatsächlich manchmal mit 45. Und vor dem 40. Lebensjahr habe ich es nur einmal gesehen in 20 Jahren Praxis. Das ist also wirklich eine Rarität. Das ist normalerweise nicht der Fall. Frauen sind viel, viel länger fruchtbar und können auch schwanger werden in der Zeit, wie man mir sieht. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Eierstöcke irgendwann nicht mehr funktionieren. So, und das bedeutet ja tatsächlich, dass das, was wir 40 Jahre in unserem Körper hatten, ein Hormon namens Östrogen, das ist einmal übergeordneter Begriff für verschiedene Gruppen. Da gibt es das Östradiol als hauptwirksames Östrogen, da haben wir das Östron, das Östriol und. Ich sage jetzt mal das Östrogen als unser weibliches Hormon, was nicht das mengenmäßig häufigste Hormon ist im weiblichen Körper, das ist nämlich das Testosteron im Übrigen. Ja, auch nochmal ganz wichtig, ich weiß nicht, ob wir später nochmal auf Testosteron zu sprechen kommen, aber Östradiol ist das wirksamste Hormon für uns Frauen. Das ist ja normalerweise, ich sage jetzt mal, von der Pubertät sollte es durchgehend da sein, ausreichend, wenn man die Eierstockfunktion nicht unterdrückt und. Dann haben wir auch normalerweise gute Östradiolspiegel und der Körper ist ja an Östradiol gewöhnt. Ja? Wir haben ja überall im Körper Rezeptoren an den Zellkernen, wo Östradiol andockt und eben wirkt. Östradiol ist erstmal unser massiv antientzündliches Hormon. Und wenn dieser antientzündliche Blocker plötzlich wegbricht, weil die Eierstöcke nicht mehr arbeiten irgendwann und wir grundsätzlich eine proinflammatorische, proentzündliche Situation im Körper haben, weil wir zum Beispiel einen ungesunden Darm haben mit Entzündung, weil wir einen Hashimoto haben, weil wir irgendeine andere entzündliche Erkrankung haben, weil wir zu wenig schlafen etc. Es gibt tausend Gründe, warum Frauen eher einen entzündlichen Organismus haben, dann fällt das Wegbrechen des Östradiols massiv ins Gewicht. Und das führt tatsächlich bei vielen Frauen zu den sogenannten Wechseljahrsbeschwerden. Wir reden jetzt noch nicht über Progesteron, sondern erstmal über Östradiol. Aber viele Frauen haben auch gar keine Beschwerden. Da könnte man sagen, na ja, dann kommen die ja gut durch die Zeit. Ja, aber da läuft es eben im Stillen und Verborgenen, wie man heute weiß, dass Frauen durch diesen Mangel an Östrogen einen massiven Abbau der Knochen erfahren. Ja, fast jede Frau, muss man sagen. Und da gibt es auch genetische Unterschiede. Es gibt Frauen, die bauen Knochen schneller ab und andere eben weniger. Das kann man alles mittlerweile genetisch untersuchen. Aber zumindest die Frauen, die Osteoporose in der Familie haben, da rate ich sehr, sehr genau hinzugucken, ob nicht eine Östradiol-Ersatztherapie bioidentisch, wenn ich jetzt in Folge immer von Hormonersatztherapie spreche, meine ich nicht die synthetische Therapie, die macht auch heutzutage keiner, sondern eben von der bioidentischen Hormonersatztherapie, die fast immer transdermal aufgetragen wird im Bereich des Östradiols, aber auch wenn man sich zum Beispiel mit den Erkenntnissen vom Gynäkologen Dr. Volker Rimpus beschäftigt, oral verabreicht wird. Aber das sind jetzt mal diese Feinheiten, nur um das einfach mal so ein bisschen als Überblick darzustellen. Wir haben halt schon eben die Frauen mit diesen Beschwerden. Und das sind ja nicht leichte Beschwerden. Die Frauen sind zum Teil nicht mehr arbeitsfähig. Ja, das ist ja nicht nur eine leichte Hitzewallung. Da könnte man sagen, na, nimm dir doch einen Fächer, sag ich mal überspitzt. Das sind massive Schlafstörungen. Das sind Schmerzen. Das ist die vaginale Atrophie. Das heißt, kein Geschlechtsverkehr, ständige Blasenentzündungen, weil die Schleimhaut abbaut. Das sind ja auch kognitive Einschränkungen im Bereich des Gehirns. Das Gehirn braucht auch Östradiol. Jeder reagiert auch anders und vor allen Dingen Frauen, die viel Östradiol hatten, ja, also Frauen, die ihr Leben lang mit einem hohen Spiegel rumgerannt sind, da gibt es ja auch wieder Unterschiede, die merken also umso schlimmer, wenn das Ganze plötzlich wegbricht. Und das kann tatsächlich plötzlich sein, also im Sinne von, ich hatte letztens eine Patientin, die hatte im Juli noch einen Wert von ganz hoch von 400 gemessen, Östradiol, und dann plötzlich einen Abfall von jetzt auf gleich im November auf 10, ja. Das merkt jede normale Frau, die plötzlich da auch diesen massiven Abfall hat. Die hatte noch regelmäßig einen Zyklus und da war nichts mehr. Ja, das kann auch so wirklich von heute auf von jetzt auf gleich gehen. Wechseljahre können bis zu in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren stattfinden, können aber auch wirklich in dem geballten Ausmaß innerhalb von wenigen Wochen passieren, dass die Eierstöcke ihre Funktion relativ schnell einstellen. Und bei mir war das auch so, bis ich 53 war, habe ich nichts gemerkt, gar nichts. Also wirklich wie die Stechuhr alle 28 Tage meine Tage bekommen, ganz normal. Meine Werte tipptopp, der Gynäkologe sagte, passen Sie auf, dass Sie nicht noch das dritte Mal schwanger werden. Da habe ich, um Gottes Willen, mit 53 wünscht man das nicht mehr. Dann von jetzt auf gleich merkte ich aber wirklich, dass sich was ändert. Ja, also Schlaf wurde schlechter zum Beispiel. Ich bin dauernd aufgewacht, war unruhig und schlecht gelaunt, aggressiv und so weiter. Also das merkte ich dann schon. Dann habe ich gemessen und habe gesehen, aha, das FSH, was vorher, das ist ja unser Leithormon, was eigentlich so der erste Weg ist, um zu gucken, sind es die Wechseljahre oder ist es was ganz anderes. Diese FSH-Blutuntersuchung, die vorher immer normal war, immer wirklich im Wert einer 30-jährigen Frau, schoss plötzlich auf 50 hoch. Das heißt, die Hypophyse hat mir alternder Frau plötzlich gesagt, Mensch, die Eierstöcke machen nicht mehr ihren Job, wie sie es seit 40 Jahren machen. Die lassen nach und jetzt peitsche ich auf die Eierstöcke ein. Das ist ja der FSH-Wert, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das Ganze etwas aufgegleist. Ich habe mir dann natürlich die Studienlage angeguckt. Ich war nie gegen oder pro. Ich habe nur gesagt, die Natur hat uns Frauen ja etwas benachteiligt. Also vor 150 Jahren waren die Frauen mit 50 tot. Ja? Und das lag nicht daran, das lag auch daran, dass wir natürlich Infektionskrankheiten hatten, aber letztendlich diese lange Lebenserwartung, die wir jetzt haben, also dass eine Frau ungefähr 82 wird, oft nicht bei guter Gesundheit, das muss man dazu sagen, aber sie wird so alt, ja, oft dann auch mit einem langen medizinischen Begleitweg, mit schweren Erkrankungen und so weiter, aber immerhin wird sie so alt und wir wollen ja, jeder spricht von Longevity, ja nicht nur alt werden, wir wollen ja gesund dabei sein und auch beschwerdefrei. Was nützt es mir, wenn ich 82 bin, aber dann 20 Jahre davon kaum mich bewegen kann? Ich bin jemand, der wahnsinnig viel wandert, draußen sich aufhält, ständig unterwegs ist, wenn ich das alles nicht mehr machen kann. Also, weil ich mir mit 62 zum Beispiel, dummerweise, weil ich auf Glatteis ausgerutscht bin, den Oberschenkelknochen gebrochen habe, der dann nicht mehr heilt von einer Osteoporose, die nie festgestellt wurde vorher. Ja? Und das ist das, was ich sage, wir müssen Frauen aufklären, wir müssen sagen, Studienlage ist so, dass wir sagen, okay, das Östradiol bricht weg, daraus kann resultieren das. Und das ist das Größte, wo ich sage, sag ich mal, die zwei großen Bereiche, die wir haben, ist, dass bei Frauen in der Postmenopause, das ist der Zeitraum letztendlich nach den Wechseljahren, das ist ja kein Wechsel mehr, da ist alles auf Null. Deswegen sprechen wir nicht mehr von Wechseljahren, sondern Postmenopause, dass da zwei Dinge passieren. Rasanter Knochenabbau, der vorher auch schon ab dem 30. Lebensjahr ganz langsam war, aber dann bricht er ab, weil das Östradiol an den Knochen die Funktion hat, nicht nur die knochenaufbauenden Zellen zu stärken, sondern die knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten, zu bremsen, dass die nicht so schnell abbauen. Das ist die Hauptfunktion von Östradiol am Knochen. Und massiv hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, genau wie bei den Männern, 5 Jahre nach Wegfall des Östradiols. So. Und da werden die Frauen aus meiner Sicht überhaupt nicht adäquat aufgeklärt. Wir reden jetzt gar nicht über ständige Blasenentzündungen, kein Sex, Libidoverlust, Haarausfall etc. Das sind, ich sag mal, das sind die kleinen Beschwerden. Die lebensbedrohlichen Erkrankungen. Wir haben mehr Osteoporose-tote Frauen als Brustkrebs-tote Frauen. Wir müssen immer, wir haben immer Panik, Brustkrebs, Brustkrebs, Brustkrebs. Jede zweite Frau erkrankt an Osteoporose, jede achte an Brustkrebs. Allein da muss man sich die Zahlen einfach mal angucken. Eine Osteoporose ist zum Teil schwerer zu behandeln als ein Brustkrebs und kann genauso tödlich verlaufen. Ne? Und wie gesagt, wir haben leider kein Osteoporose-Register, nicht wie ein Brustkrebsregister, wo wir die Frauen alle zählen. Aber wir haben nach aktuellen Studien 6 Millionen Frauen mit Osteoporose im Land. Wie gesagt, eine Osteoporose-Therapie ist, Behandlung ist schwierig, Therapie ist schwierig, also Behandlung und Therapie ist gleich, aber Diagnostik findet nicht statt. Anders als ein Brustkrebs-Screening kann man, ein anderes Thema, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber keine Frau hat heutzutage Angst vor Osteoporose. Ich habe eine Höllenangst davor, weil ich Frauen gesehen habe in der Klinik. und sage, um Gottes Willen, eine Osteoporose ist mit das Schlimmste, was man im Alter kriegen kann. Ja? Wenn man sich das aussuchen darf, ob man dann vielleicht ein kleines Mammakarzinom und eine Osteoporose, dann wäre ich schon fast geneigt zu sagen, lieber ein Mammakarzinom. Da sind die Therapien viel ausgereifter und die Heilungschancen viel, viel höher als bei einer Osteoporose. Und da muss man wirklich mal hingucken und sagen, verdammt nochmal, da wird überhaupt nicht nachgeguckt. Ich sage meinen Patientinnen immer, habe ich auch für mich selber gemacht, mache es alle 5 Jahre, mit 45 spätestens eine Knochendichtemessung machen, um zu gucken, bin ich noch komplett dicht im Knochenbereich oder bröselt es das schon an einigen Ecken? Und dann muss man rasant gucken, ja, was man machen kann, weil täglich der Knochenabbau fortschreitet und wenn dann eben noch der Östradiolmangel dazukommt, ich habe Frauen mit 48 mit einer manifesten Osteoporose. Noch nicht gebrochen, aber da ist schon alles löchrig im Knochen und die brauchen nur einmal stolpern, dann ist der Knochen durch. Ja?
Also ich bin sowas von baff. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Also dieses Osteoporose-Thema, das ist ja überhaupt nicht im Kopf der Frauen.
Überhaupt nicht.
Gar
Nein, ist
nicht, auch nicht bei mir. Ich habe noch nie eine Knochendichtemessung gemacht. Ich bin 62 jetzt, ja. Also meine Gynäkologin hat es mir jetzt als Hausaufgabe quasi aufgegeben, dass ich das mal machen soll.
dass
Also
das schön von der Gynäkologin kommt, ich würde sagen, mal mindestens 18 Jahre zu spät. Ich meine, gut, du bist ja jetzt auch eine Ausnahmefrau, ne? Muss man mal sagen. Du bist von deinem Lebensstil her ganz anders als 99,9% der Frauen da draußen. Wir kennen uns ja ein bisschen, ne? So, das kann ich einfach jetzt mal sagen. Du bist extrem im Sport unterwegs. Du achtest auf eine top gesunde Ernährung. Du lebst nicht in der Insulinresistenz, etc., etc. In deinem Fall würde ich auch sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn die DEXA-Messung gut ausfällt. Gut, dann spielen natürlich auch noch genetische Faktoren mit rein, ob deine Mutter vielleicht Osteoporose hatte oder die Oma oder sonst was. Aber die allermeisten Frauen da draußen leben eben nicht so wie du. So, das heißt, wenn wir diese Frauen abholen würden, wenn wir denen mit 45, genauso wie wir denen mit 50 eine Mammographie anbieten, wie gesagt, Nutzen und so weiter, Schaden ist eine andere Geschichte, aber wenn wir sagen, mit 45 eine DEXA-Messung dauert 10 Minuten, man muss nicht abführen vorher, man legt sich dahin, wird untersucht, die Strahlenbelastung ist minimal, so wie die Strahlenbelastung hier bei mir im Raum, ja, von Mikrosievert. Das wird im Mikrosievert gemessen, weil viele sagen, oh, das ist Röntgen. Nein, das ist nicht Röntgen. Wir haben hier im Vergleich, wenn wir eine Röntgenuntersuchung machen von der Lendenwirbelsäule, haben wir eine Strahlenbelastung von ungefähr 3000 Mikrosievert. So wird das gemessen. Und bei einer Osteoporoseuntersuchung, bei der sogenannten DEXA-Messung, liegen wir ungefähr bei 8 bis 20 Mikrosievert. Also entspricht der radioaktiven Belastung, die wir sowieso haben. Also das ist nichts. Die Frau, die das macht, geht noch nicht mal aus dem Raum raus, die den ganzen Tag da die Leute untersucht. Also das ist kein Argument zu sagen, ich gehe nicht zu einer radioaktiven Untersuchung. Es wird von der Kasse nicht übernommen. Hier in Düsseldorf zahlt man, glaube ich, 65 Euro. Das ist je nach radiologischer Praxis unterschiedlich. Und Ansprechpartner ist auch der Radiologe. Es zahlt die Kasse nicht, es sei denn, man hat schon Osteoporose. Dann kommt das Ganze ein bisschen spät. Das ist so wie, ich zahle dir nur eine Mammographie oder eine Koloskopie, wenn du schon Darmkrebs hattest oder Brustkrebs. Also das ist ein Witz. Oder man ist Rheumapatientin und auf Dauerkortisontherapie, das sagen die neuen Leitlinien, die gibt es seit 2023 der Osteologen, dann kriegt man auch mit 50 mal eine DEXA-Messung finanziert, spendiert. Also die Frauen, die auf Dauerkortison sind, haben eh ein erhöhtes Osteoporoserisiko. Aber die Frauen, die auf Dauerkortisol sind, weil sie Dauerstress haben, nicht. Die wissen es ja noch nicht mal, ja meistens, ne? Sag ich mal überspitzt. Also ich habe so viele junge Frauen, also sprich jung unter 50, die schon zumindest eine massive Vorstufe haben von der Osteoporose, wo man sagen muss, jetzt Beine in die Hand nehmen, und zwar wirklich Lebensstil, Sport, 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 und dann nutzt halt auch nur letztendlich der Kraftsport was, Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter, wunderbar, aber nicht für die Knochen. Gewichte heben ist das oder mit dem Eigengewicht arbeiten. Das sind so Sachen, das sind die Knochen ganz begeistert von. Ernährung natürlich spielt eine Rolle. Aber viele meinen, naja, wenn mein Vitamin D-Spiegel im oberen Normbereich bin ich geschützt vor Osteoporose. Pustekuchen. Die meisten meiner Patienten nehmen schon seit 20 Jahren Vitamin D. Vitamin D ist ein kleines Fitzelchen in der Gesamtprophylaxe. Ja? Wir müssen nach Bor gucken. Wir müssen hohe Spiegel an Zink haben, hohe Spiegel an messbarer Einnahme, Silizium. Wir brauchen Magnesium, wir brauchen Kalzium. Die wenigsten nehmen ausreichend Kalzium zu sich. Ja? Also das ist auch ein Thema. Also viele sind Kalzium unterversorgt. Wenn man mal Kalzium im Vollblut misst, schlackern einem auch die Ohren. Und vor allem Aminosäuren wie Prolin und so weiter, die unseren Knochen, unsere Kollagen-1-Struktur dann auch letztendlich gewährleisten. Aber auch das nutzt alles nichts. Und da gibt es viele, viele Studien zu Sport alleine plus Superernährung nützt nichts, um diesen Östradiol, wie sag mal, Effekt, der wegbricht irgendwann, wirklich aufzuhalten. Und aus dem Wissen hat ja auch der Dr. Rimkus schon in den 80er Jahren, Dr. Rimkus ist, glaube ich, jetzt auch schon in die 90, ein Gynäkologen, ein ganz, ganz toller Gynäkologe, der immer noch auch unterrichtet, gesagt, er war unzufrieden mit der damals synthetischen Hormonersatztherapie, die es gab, und hat eben aus Jamswurzel, also aus einer Pflanze, die bioidentische Hormone entwickeln lassen, die es auch bis heute noch gibt. Ja, das ist also von Dr. Rimkus damals entwickelt worden. Damals gab es ja nur diese sogenannten synthetischen, aus Pferdeurin extrahierten Hormone, die ja auch zu diesen ganzen schlimmen Geschehnissen geführt haben, wo man halt damals in der sogenannten WHI-Study, das ist die World Health Initiative Study, eine große Studie gewesen, die lief, glaube ich, seit 1991 in den USA, wo man Frauen untersucht hat, wie sprechen die auf eine Hormonersatztherapie mit diesen Pferdeurin-Hormonen an, sage ich jetzt mal, ja. Und die Teilnehmerinnen waren im Mittel alle so 63 Jahre alt und viele waren schon, denen gab man halt dann Hormone, waren schon mindestens seit 10 Jahren eben postmenopausal. So, den hat man eben diese Equinen, diese Stutenöstrogene gegeben und auch ein synthetisches Progesteron und hat geguckt, was passiert denn dann und hat dann festgestellt, oh, die Frauen haben letztendlich ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall und Thrombosen gehabt, hatten ein reduziertes Risiko für Frakturen, das hat sich herausgestellt, und ein reduziertes Risiko für Darmkrebs. Aber es kam auch zu einem erhöhten Risiko für Brustkrebs und daraufhin wurde die Studie im Jahr 2002 abgebrochen und dann kam es eben zu diesem Oho, Hormone machen Brustkrebs. Ja? So. Wie gesagt, es waren halt ältere Frauen, nicht jüngere Frauen, synthetische Hormone, es wurde nicht geguckt, es wurde nicht gemessen, es wurde nicht individuell angepasst. Es wurde nicht, wie es heute ja üblich ist, halt wirklich auch, was gemacht werden sollte, individuell gemessen und gesteigert und geguckt und sondern es wurde einfach eine bestimmte Menge an Hormonen diesen Frauen gegeben. Das waren letztendlich randomisierte Studien, placebo-kontrollierte Studien. Das heißt, man hat die Frauen in Gruppen eingeteilt. Abgebrochen wurde das Ganze im Jahr, ich glaube, 2002. Jetzt über 20 Jahre später gab es ja, wie viele auch mitbekommen haben, am 4. November diese Pressemitteilung der FDA in den USA, dass man gesagt hat, Mensch, die FDA ist ungefähr wie unser BfArM, also die oberste Aufsichtsbehörde für Medikamente in den USA, dass diese sogenannte Black Box Warning, das ist die strengste Warnform der amerikanischen Pharmabehörde für Medikamente, dass man dann eben draufgeschrieben hat, auf alle Präparate, die Östradiol enthalten haben, das macht Herzinfarkt, Schlaganfall, Brustkrebs und auch, wenn man es ohne Progesteron gibt, Gebärmutterkörperkrebs und so weiter, dass man das sagt, okay, wir müssen das neu bewerten. Die Daten von damals wurden einerseits missinterpretiert und zweitens ist es eben eine bestimmte Patientengruppe gewesen und wie gesagt, synthetische Hormone und so weiter, dass jetzt erstmal dieser Blackbox-Warnhinweis reduziert bzw. geändert oder in teilweise auch komplett entfernt wird. Das ist natürlich zu begrüßen, weil man einfach viele, viele Jahre den Frauen Angst gemacht hat. Auch hierzulande und ich weiß, eine Patientin kam letztens zu mir, sagte, ja, ich habe solche Beschwerden und Osteoporose in der Familie und ich habe meinen Gynäkologen gebeten, mir eine bioidentische Hormonersatztherapie zu geben, hat er zu ihr gesagt, wissen Sie was, Sie können sich aussuchen, entweder haben Sie keine Osteoporose oder Brustkrebs, was wollen Sie? Ja, und so kann man mit Frauen nicht umgehen, Ich muss sagen, Frauen gehören in ihren Beschwerden ernst genommen. Und wenn wir jetzt auch nur sagen, Frauen sind nicht mehr in der Lage, über einen gewissen Zeitraum ihren normalen Alltag zu bewältigen, weil sie so massive Schlafstörungen haben, weil sie massive Beschwerden haben mit Hitzewallungen. Ich habe eine Top-Managerin, die sagt, ich kann überhaupt nicht mehr in Meetings auftreten, weil ich schweißgebadet da stehe. Mir läuft die Suppe runter und jeder weiß, was los ist. Das ist auch im Top-Management heutzutage immer noch nicht gut gern gesehen. Ja, Frauen müssen ja da funktionieren wie Männer. Und wenn man dann Frauen nicht ernst nimmt mit ihren Beschwerden, denen quasi vom Kopf stößt, dann wollen sie Krebs oder wollen sie das? Also so kann man Frauen nicht behandeln, weil wir die Möglichkeiten haben und weil wir eben ganz neue Studien haben in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, da müssen wir dem Robert Kennedy Jr., dem US-Gesundheitsminister, der auch sehr stark hinter dieser Initiative jetzt stand, müssen wir froh und dankbar sein. Unser BfArM hat sich noch nicht geäußert. Unser BfArM, was ja für in Deutschland diese Beschriftung und Warnhinweise zuständig ist. Ich warte noch drauf, bislang noch nichts. Aber wir müssen sagen, oder wir müssen zumindest Frauen aufklären und sagen, die aktuelle Studienlage ist tatsächlich, dass eine bioidente Hormontherapie kein erhöhtes Risiko macht für Brustkrebs, wenn es dann wirklich auch gut durchgeführt wird. Das heißt, wenn wir nicht überdosieren, wir wissen ja im Moment noch gar nicht, was macht Brustkrebs. Ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch in vielen Fällen nicht, was macht Darmkrebs oder sonst was. Brustkrebs ist immer noch ein Rätsel für die Onkologen. Wir wissen nur, dass einige Brustkrebse Hormonrezeptoren besitzen, aber auch für Progesteron oder auch für Östradiol. Und aus dem Grunde sagt man, natürlich könnte ein nicht erkannter Tumor, wenn wir da noch Östradiol draufgeben, zum Wachsen angeregt werden. Ja? Aber ich wage zu bezweifeln, dass Östrogen, vor allen Dingen ein bioidentisches Östrogen, ein Auslöser ist. Das wäre ja verrückt von der Natur für Brustkrebs. Dann müssten ja alle Frauen in der Schwangerschaft, ja, in der Schwangerschaft haben wir höchsten Spiegel an Östradiol. Da schwimmen wir in Östradiol. Da sind wir alle faltenlos und haben die besten Haare und alles ist super. Und weil wir halt wirklich totale Östradiolmaschinen sind, beziehungsweise damals Östriol ja sehr hoch, aber in Östrogen schwimmen, müssten wir alle Brustkrebs kriegen. Stimmt ja nicht. Ja? Wie gesagt, die meisten Mammakarzinome entstehen immer noch in der Zeit, wo der Körper auf Null ist mit Östradiol. In der Zeit, wo die Eierstöcke nicht mehr arbeiten. Auf Null ist nicht ganz richtig, weil wir haben immer noch im Fettgewebe eine eigene Produktion. Aber auf sehr, sehr stark reduziert, in dem, was vorher Jahrzehnte der Körper gewohnt war. So. Letztendlich eine zeitliche Lücke in dem, was wir jetzt erschaffen haben, mit einer Verlängerung unserer Lebenszeit von ungefähr 30 Jahren, die jetzt nicht mehr sich abdeckt mit dem, was die Natur für uns eigentlich vorgesehen hat, nämlich uns fortzupflanzen. Ja, das ist mit 50 für die meisten nicht mehr möglich. Wir sprechen jetzt nicht von Eizellspende und, und. Einige Frauen auch schon mit 30 oder mit 40 nicht mehr fertil, nicht mehr fruchtbar. Aber letztendlich ist unsere Aufgabe in diesem Leben dann ja auch erfüllt. Und von daher, wir bauen da wirklich ab. Ja? Also das sieht man ja bei vielen Frauen. Und wenn der Lebensstil nicht noch absolut top ist mit null Alkohol, viel Sport, viel Schlaf, wenig Stress, ist der Abbau schlimmer. Und wie gesagt, wir holen auf mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Schlaganfall und Herzinfarkt, genau wie die Männer und sind dann nicht mehr besser im Verhältnis. Und vor allen Dingen Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben viel höheres Risiko, daran zu versterben als ein Mann. Auch weil die auf die Signale nicht richtig deuten, Übelkeit zum Beispiel, und auch von Ärzten oft nicht ernst genommen werden. Und auch keine gescheite Prophylaxe passiert. Ja, welche Frau geht denn mit 50 Mal komplett zum Gefäßecheck? Ja, was ich auch immer empfehle, einfach mal komplett sich die Gefäße schauen zu lassen. Wie sieht's denn aus? Weil ohne Gefäße geht's ja nun mal auch nicht, ne? Genauso wie ohne Knochen geht auch keiner hin. Kein Hausarzt schickt die Frauen einfach mal zum Gefäßecheck, was so, so wichtig ist. Ja, einfach mal ein Herzecho machen, weil die Karotiden rauf und ab schallen und die Bauchaorta. ist alles kein Hexenwerk, wird aber nicht gemacht. Ne? Sind von dem, was wir immer sagen, wir wollen Longevity, Longevity. Ja, wunderschön. Natürlich wollen wir alle nicht sterben, ist klar. Aber wir müssen unglaublich viel noch umdenken, was wir den geschenkten Jahren oder Jahrzehnten machen wollen, wenn wir die gesund verbringen wollen. Weil die Natur arbeitet ab 50 gegen uns, muss man sagen.
Ich habe auch meine Community so ein bisschen gefragt, was sie noch für Fragen haben. Und eine Frage fand ich ganz interessant. Oft hört man, bioidentische Hormone würden die Wechseljahre eher begleiten als aufhalten. Trifft das zu?
Was heißt aufhalten? Wir können den Tod unserer Eierstöcke nicht aufhalten. Ja, wir haben da so bestimmte Clocks drin, die sind irgendwann bei der einen Frau mit 48, bei der anderen mit 68. Ja? Irgendwann versiegen die. Wir werden die Eierstöcke nicht reanimieren können durch Hormonersatztherapie. Begleiten dahingehend, dass wir einen Ausgleich schaffen, dass wir eben diesen Wegfall von Östradiol auffangen, nicht so, dass wir für Ewigkeit noch unsere Periode haben, das sollte nicht das Ziel sein. Ziel sollte sein, dass wir keinen körperlichen Schaden erleiden, dass wir einen Knochenerhalt haben, dass wir kein Problem haben mit dem Gefäßsystem, dass wir eben keine plötzlichen entzündlichen Erkrankungen entwickeln, weil das Östradiol wegbricht als unser antientzündliches Hormon. Das ist eigentlich Sinn und Zweck und da braucht man schon sehr viel Fingerspitzengefühl als Therapeut. Man braucht viele Messungen, man muss sich die Frau angucken, man muss sich die Risikofaktoren dieser Frau angucken, auch mal eine familiäre Anamnese machen, das heißt mal gucken, was waren die Krankheitsthemen der Frauen in dieser Familie. Meistens gehen wir in die Richtung, gab es da Osteoporose oder andere Erkrankungen. Natürlich müssen wir das alles ganz genau gucken und auch dann eben begleitend schauen, gerade in den Wechseljahren, wo die Eierstöcke manchmal noch massiv powern von einem Monat und dann im nächsten Monat gar nichts mehr machen und dann wieder 3 Monate später wieder anfangen zu powern. Das macht den Frauen ja massive Beschwerden, dieses Auf und Ab der Hormone, deswegen auch Wechseljahre, dass man das ganz, ganz sanft begleitet, eben durch eine bioidentische Hormontherapie, die eben von der Struktur her, das Molekül ist ja identisch mit unserem Östradiol. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass man die Frauen auf 30 trimmt. Ja? Könnte man theoretisch, wenn man wollte. Das ist gar nicht gesund, sondern wirklich eben auf dem Spiegel hält, dass der Körper mit einer möglichst individuell geringen Menge gut zurechtkommt und eben A, keine Beschwerden hat, wie die klassischen Wechseljahrsbeschwerden, die man merkt, aber auch keine Beschwerden hat, die man nicht merkt oder die man eben vielleicht ein Jahrzehnt später merkt.
Gesagt, meine Gynäkologin, ich habe mit der darüber gesprochen und sie hat gesagt, ja, mit 62 müssen Sie jetzt auch nicht mehr damit anfangen. Also man spricht ja auch von diesem goldenen Fenster oder so ähnlich.
Ja, man sagt 10 Jahre, ne? Jetzt wäre halt die Frage, sie hat ja noch nicht mal sich richtig untersucht. Wir haben ja noch nicht mal das Ergebnis von deiner Knochendichte, ja? Also, das ist eine Aussage, die ist Unfug. Natürlich würde man jetzt sagen, wir warten es mal ab, wir gucken. Und ich würde halt mir angucken, wenn ich die Gynäkologin wäre, wie sieht es mit dem Fettstoffwechsel aus? Gibt es Ablagerungen an den Gefäßen? Wie sieht es aus mit Cholesterin, was ja dann oft massiv hochschießt, wo das sich auch verändert und solche Dinge? Also man kann das nicht einfach so ohne eine Untersuchung einfach behaupten, ja, sondern da gibt es auch mittlerweile Studien, dass man sagt, da kann auch Frauen eben in den 60er, in ihrem 60er Jahren, also im 7. Lebensjahrzehnt, durchaus immer noch für den Knochenerhalt Östradiol geben. Ja, also warum auch nicht? Würde man sagen, nee, jetzt fangen wir auch nicht mehr mit Vitamin D mehr an, jetzt bringt es auch nicht mehr. Ja, also ist dasselbe. Jetzt brauchen wir auch nichts mehr. Nee, jetzt noch gesund ernähren. Nee. Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Ja? So, als wäre man mit Anfang 60 auf der Abschussrampe.
Ja,
Ja?
es klang so, als wenn das geht, das dockt jetzt eh nicht mehr bei dir an oder das wirkt bei dir nicht mehr, ne?
Das stimmt nicht. Nein, nein. Natürlich wäre es besser gewesen, vor 10 Jahren eine gescheite Aufklärung zu machen über, ich sag mal, dich als Person und mit deinen Risiken. Jeder hat ja seine Risiken, ja. Bei dem einen sind es die, bei dem anderen sind es andere, dass man dann sagt, okay, aufgrund deiner Familienanamnese, aufgrund deiner aktuellen Blutwerte, etc., etc., können die und die Dinge eintreten mit zunehmendem Alter und wir wollen natürlich, und da hätte man dich dann mal schon mal oder eine andere Frau ist ja, gehen wir von dir als Person mal weg, aber mal zur Knochendichtemessung schicken müssen und zu sagen, okay, wie sieht es denn da aus? Ja, die Knochen sind ja nicht nur unser Halt, sondern die Knochen kommunizieren ja ständig auch mit dem Gehirn. Die sind ja wirklich wahnsinnig, sagen wir, endokrinologisch interessante Organe. Ja? Wir wissen, dass Osteokalzin, das in den Knochen produziert wird, unterhält sich die ganze Zeit mit der Bauchspeicheldrüse. Ja? Das sind ja also unglaubliche Dinge. Und wenn das alles kaputt geht in den Knochen, ist es ja nicht nur, dass wir dann eben Probleme haben wo sollen die Muskeln sich dran aufhängen? Das ist ein Problem, sondern wir haben ein endokrinologisches Organ, was kaputt geht, ja? Woran der gesamte Organismus leidet. Und das ist das Schlimme.
Also ich kriege ja auch mit von Frauen, die sagen, ich mach eine Hormonersatztherapie und mir geht seitdem Bombe. Ne? Also jetzt richtig, also sie schlafen wieder, sind ruhiger und so weiter. Das ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich da auch immer wieder darauf aufmerksam geworden bin. Kriegst du das denn auch in deiner Praxis mit, dass du da siehst, dass es da erhebliche Verbesserungen gibt, sobald die unter Hormonersatztherapie sind?
Also ich nehme jetzt zum Beispiel 200 Milligramm Progesteron ein. Ich habe keinen Eisprung mehr jetzt, muss ich sagen. Also wenn ich einfach nur von mir ausgehe. Es sind Welten dazwischen, ja. Das bioidentisches Progesteron 200 Milligramm zur Nacht und ich schlafe 8 Stunden durch. Ja, ich habe 2 Stunden Tiefschlaf. Ich tracke mit dem Ura-Ring. Also ich habe wirklich, kriege mal mein Krönchen morgens angezeigt und das habe ich ohne Progesteron nicht. Das habe ich noch nicht mal mit Melatonin alleine. So, das ist das eine. Ja, Progesteron wirkt ja, wenn man es oral nimmt, wirkt es ja über eine Umwandlungs- oder eine Abbaustufe direkt aufs Gehirn, auf den GABA-Rezeptor. Ja, also führt also total zum babygleichen Schlaf. Das Erste, was man als die Frauen ja meistens bekommen, ist das Progesteron, weil das wegbricht, weil die Eierstöcke nicht mehr regelmäßig einen Eisprung produzieren. So, und das Östradiol ist meistens noch sehr hoch. Im Vergleich, ne? Dann sprechen wir von einer Östrogendominanz. Das gibt es aber gar nicht, weil wir immer mehr Progesteron haben. Aber das ist jetzt einfach mal, das hat sich so eingebürgert. Biochemisch, medizinisch ist es falsch. Aber das ist das, was die meisten Frauen bekommen. Und ich mache das so, dass ich in der Praxis schon bei den Frauen eben die Hormone alle bestimme. Da ich aber noch keine Ärztin bin, darf ich ja nichts verordnen. Deswegen arbeite ich hier mit einer Ärztin in Düsseldorf zusammen, die dann das für mich sozusagen übernimmt. Also ausnahmslos würde ich sagen, sind die Frauen wirklich ausgetauscht. Die sagen, haben wir ihr Leben zurück. Ja? Also in der ersten Phase, ich sage mal so um die Mitte 40, manchmal auch früher schon, wie gesagt, das Progesteron spielt eine große Rolle. Und dann später, wenn der Zyklus wirklich nicht mehr regelmäßig ist, wenn man merkt, die Eierstöcke machen nichts mehr, das ist das erste Zeichen ist, dass die Blutungen aussetzen oder viel, viel schwächer werden. Wenn man viel Blutung hat noch, dann heißt es, die Östradiol ist ja noch hoch. Ne? Ohne Östradiol hätten wir keine Schleimhaut, die sich aufbaut. Das kann man halt auch ohne Labor schon feststellen. Und wenn wir das aber feststellen und dann den Frauen erstmal eine ganz, ganz kleine Menge zum Stabilisieren von Östradiol geben, dann sind die auch zum Teil wirklich psychisch viel, viel besser drauf, ja. Viele kriegen ja auch so depressive Symptome oder je nach Persönlichkeitstyp Angst- oder Panikstörungen. Ganz viele kriegen plötzlich Panikattacken, die sie vorher nie kannten. Ja, dass man da erstmal nach den Hormonen guckt und nicht direkt ein Antidepressivum verordnet, passiert halt leider auch nicht, ne?
Und hast du auch Nebenwirkungen festgestellt oder haben die von Nebenwirkungen erzählt, deine Patientinnen?
Ja, wenn man es mit dem Östradiol übertreibt, kann Brustspannen auftreten. Das kennen die meisten ja auch. Oder wenn man zu viel Progesteron einnimmt, macht es so ein bisschen müde und zu träge. Deswegen ist es wichtig, gerade später ist es nicht mehr so wichtig, aber in den Wechseljahren wirklich regelmäßig auch Blutkontrollen zu machen, um zu gucken, wo steht die Frau, müssen wir was anpassen, und nicht so mal dieses One Size Fits All, wir geben allen dasselbe, das passiert ja leider sehr häufig. So nach dem Motto, nehmen Sie mal 200 Milligramm Progesteron und einen Hub von dem Gel, ist oft besser als nichts zu tun, aber wir müssen da schon individueller gucken. Und gerade, wie gesagt, in der Zeit, wo die Eierstöcke wöchentlich sich ein anderes Programm überlegen, müssen wir Frauen individueller betreuen und natürlich auch Mikronährstoffe. Ja, wir müssen auch Sport und der ganze Lebensstil. Aber wie gesagt, es reicht bei vielen gar nicht oder die können es nicht umsetzen. Wir können die Frauen ja nicht irgendwo abholen, wo wir sie abholen wollen, sondern wir müssen die Frauen da abholen, wo sie stehen gerade. Und eine Frau, die 3 Kinder zu Hause hat und für 3 Kinder kochen muss und noch einen Job nebenbei hat, der zu sagen, jetzt machst du aber jeden Tag nochmal eine Stunde Yoga, Das funktioniert nicht, ja. Das würde die gerne, aber dann bricht zu Hause alles zusammen. Also, wie gesagt, da sind ganz viele Dinge, die eben für Frauen spezifisch sind in dieser Zeit zwischen 40 und 50, wo eine Frau fast immer für andere lebt. Da passieren halt eben auch diese ganzen Zusammenbrüche. Und wie gesagt, Lebensstil ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da setzen wir auch immer als erstes an oder da sollte man als erstes ansetzen. Ich als Heilpraktikerin sowieso. Aber dann kommen wir wirklich spätestens ab 50 zu einem Punkt, wo ich sage, bei den allermeisten Frauen, die sind glücklich, dass sie ihr Leben zurückkriegen. Ja.
Aber ansprechbarer ist schon die Gynäkologin, ne? Oder Heilpraktikerin.
Ja, Heilpraktiker dürfen ja nichts verordnen an Hormonen. Ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, weil die Gynäkologen lernen das nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Die lernen keine bioidentische Hormonersatztherapie. Das machen nur, das kann jeder Arzt machen. Also hier in Düsseldorf mit der Ärztin, mit der ich zusammenarbeite, ich glaube, den Namen kann ich auch mal nennen, weil es gibt zu wenige davon. Das ist hier Frau Dr. Henschel, die ist Allgemeinmedizinerin, die macht das. Ja? Und das kann jeder Arzt machen. Die Gynäkologen wären eigentlich aus meiner Sicht und auch die Endokrinologen prädestiniert, aber wie gesagt, die lernen es nicht in der Ausbildung und dann muss eine mit Eigeninitiative quasi auch mit eigenem Geld sich selber da reinfuchsen und reinarbeiten und fortbilden. Und da bleibt bei den meisten, sag ich mal, Kassengynäkologen einfach keine Zeit, ja, im Praxisalltag. Und das ist überhaupt gar nicht böse gemeint oder so, sondern da muss man schon froh sein, wenn der, wie mein Gynäkologe, der ist sehr, sehr offen und der verschreibt mir auf Kasse eben das Progesteron, ja. Und sagt ganz klar, kriegen Sie und keine Diskussion und so weiter. Aber der misst nichts, der fragt nicht nach, der verschreibt mir das Rezept. Mehr ist da aber auch für mich als Kassenpatientin nicht im Menü drin, ja, also auch kostentechnisch. Mehr darf ich ja nicht erwarten. Aber es gibt aber tatsächlich Gynäkologen, die sagen, nein, von mir gibt es gar nichts, außer Traubensilberkerze. Das ist ein bisschen wenig.
Gibt es denn auch einen Ausstiegszeitpunkt? Also nimmt man das dann bis zum Lebensende?
Ja, zumindest wenn man bis zum Lebensende gute Knochen haben möchte und einen Schutz von Herzinfarkt und Schlaganfall. Wenn nicht, dann nicht. Dann kann man natürlich vorher aussteigen. Ne? Aber es geht ja, wie gesagt, gar nicht um diese Beschwerden von rauf und runter, dieses Hitzewallungen und schlecht schlafen und so weiter. Das könnte man ja theoretisch auch noch mit anderen Medikamenten in den Griff kriegen. Gibt es ja auch für Frauen, die keine Hormone nehmen dürfen, zum Beispiel nach Brustkrebs, gibt es ja auch mittlerweile spezielle Medikamente für Hitzewallungen. Nein, warum? Man will ja auch, man würde ja auch Vitamin D weiternehmen. Oder ich sage mal Jod. Alles das, was den Körper nützt, möglichst lange. Ich meine, wir werden auch damit nicht, sicherlich nicht, das ewige Leben erreichen, gehe ich mal von aus. Aber möglichst lange beschwerdefrei und gesund zu sein. Und da gucke ich mir immer auch die an, die das Ganze vorbeten, nämlich das Ehepaar Rinkus, die jetzt um die 90 sind und noch fit sind und ja, Jahrzehnten, ich glaube 86 hat er, glaube ich, seine Therapie begründet. Da gucke ich halt zu diesen Leuten hin, wie geht es denn jetzt nach den mehreren Jahrzehnten und was machen die? Sind die noch fit und fidel? Ja, und die fahren durch die Gegend und bilden Ärzte aus. Oder auch hier zum Beispiel, anderes Beispiel, da haben wir, glaube ich, eben drüber gesprochen, der Melatonin-Papst, der Professor Reiter in den USA, der wird jetzt im Januar 90 bei bester Gesundheit und der fährt noch durch die Lande und referiert zu Melatonin, ganz tolle YouTube-Videos von ihm auch im Netz. Dann kann es ja nicht so verkehrt sein, sage ich jetzt mal. Natürlich sind das immer Einzelfälle, aber auf der anderen Seite denke ich, das sind ja Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen, ja. Das sind Mediziner, die ihr Leben lang, ihre gesamte Lebenszeit letztendlich da investiert haben, auch Forschungen machen und so weiter. Von daher glaube ich, dass wir hier zumindest Frauen andere Möglichkeiten bieten müssen, mehr Aufklärung bieten müssen, mehr auch aktuelle Wissenschaft in die Praxen bringen müssen. Das ist ein grundsätzliches Thema. Da klaffen wir zwischen 30 bis 50 Jahre zwischen dem, was Wissenschaft weiß über Medizin und was da draußen umgesetzt wird, ja. Das ist ein Riesenthema, ein ganz schlimmes eigentlich. Das heißt, das, was jetzt erforscht wird, werden wir quasi nicht mehr für uns nutzen können. Unsere Generation, die Generation nach uns, ja. Das ist so, so schlimm, dass wir eben da so einen trägen Mechanismus haben. Ich sage mal, das ist ganz, ganz wichtig, dass Frauen zumindest mal aufgeklärt werden oder wenn man denen alleine nur mal sagen würde, liebe Frau, du bist jetzt 45, ich bin dein Hausarzt, ich bin dein Gynäkologe oder ich bin dein, was weiß ich, Dermatologe, geh doch einfach mal zur Knochendichtemessung. Ja, das zahlt die Kasse nicht. Bei Privaten wird es gezahlt. Nimm die 60 Euro, investier es in deine Gesundheit alle 5 Jahre und guck mal. Wenn die Knochen bröseln, ist das, da brennt die Hütte. Und dann muss was passieren. Ja.
Gibt es dann noch Patientinnen, denen du auf gar keinen Fall die bioidentischen Hormone geben würdest?
Also sagen wir so, bei Patientinnen, die ein erhöhtes Thromboserisiko haben, zum Beispiel aufgrund von bestimmte, ich sag mal, Gerinnungsstörungen, Faktor 5 leiden beispielsweise, ne? Salz, Protein-C-Mangel auch. Also es gibt bestimmte Gerinnungsstörungen, denen gibt man keine Oralen, denen wird man auch die Pille nicht geben, das fragt man da auch schon ab. Keine oralen Hormone, aus Angst vor erhöhtes Risiko für Thromboembolien beispielsweise. Bei Frauen nach Mammakarzinom ist man in Deutschland zumindest so, dass man aus Angst vor einem Rezidiv keine Hormone gibt, außer das Östriol. Das ist diese Östriolcreme, die man die wirkt primär auch lokal in der Vulva, in der Vagina, bei Scheidentrockenheit, Atrophie der Scheiden. Schleimhaut mit den, es geht ja bis zur Atrophie von der Klitoris, also das ist ja das gesamte Gewölbe bricht da zusammen. Das ist erlaubt, Östriolcreme letztendlich. Ja, bei den Gerinnungsstörungen Frauen gibt man fast immer das Östradiolan transdermal als Creme. Ansonsten, ja, Mammakarzinom habe ich gesagt. Ja, Endometriumkarzinome sind sehr, sehr selten. Um das zu verhindern, dass man eben so einen massiven Schleimhautaufbau hat, gibt man immer das Progesteron dazu. Also bei Frauen mit Gebärmutter, das ist nach Gebärmutter-OP, hat man früher gesagt, wir brauchen das Progesteron nicht. Da ist man aber auch jetzt mittlerweile anders eingestellt, weil man weiß, das Progesteron hat an sich schon eine Wirkung. Und nicht nur als Gegenspieler von Progesteron. Also grundsätzlich gibt es ja viele, viele gute Therapeuten, die sind auch zusammengeschlossen im Hormonnetzwerk. Das kann man einfach mal googeln. Da findet man top ausgebildete Ärzte, vor allen Dingen, die eben bioidentische Hormonersatztherapie können. Und auch, das ist, glaube ich, nach Postleitzahlengebiet sortiert, wenn man da einfach mal für sich eine gute Beratung möchte, ne? Hormonnetzwerk.de heißt das. Wie gesagt, die meisten Gynäkologen sind da, das ist nicht das Kerngeschäft, sage ich jetzt mal. Wäre
Okay. Ja.
ja auch fair, dann zu sagen, Mensch, Mensch, liebe Frau XY, das ist nicht mein Kerngeschäft, ich kümmere mich eher um Pappabstriche oder sowas, ne? Und Brustabtasten. Gehen Sie zu jemandem, der das wirklich professionell macht und schwerpunktmäßig macht. Wär ein faires Angebot, aber das passiert ja leider nicht, ne?
Also Kira, ich bin sehr froh, dass wir das heute besprochen haben, dass wir hier ein Stück dazu beigetragen haben, dass wir Frauen aufgeklärt werden. Auch ich bin heute noch aufgeklärt worden, weil dieses Thema Osteoporose hatte ich 0,0 auf dem Schirm.
Meist nicht. Es ist ein Thema, was so verhuscht wird.
Ja, es ist aber wie mit allem, was man nicht gut kennt, was man nicht durchblickt und was man nicht durchdringt und wo man eben nur diese Krebsüberschrift drüber hat, dann ist man erstmal super vorsichtig und sagt lieber erstmal nein. Ich merke das auch in anderen Bereichen in meinem Leben, in anderen Themen, ne, dass ich Dinge total ignoriert und abgewiesen habe und jetzt, wo ich mich damit beschäftige, ach, ist ja doch ganz super, ne? Also ist ja, macht ja auch Sinn, ne? Also in ganz andere Bereiche, ganz anderer Kontext. Aber das ist eben, was man nicht kennt, was der Bauer nicht kennt, das frärt er nicht. Ne? Und
Genau.
deshalb, also liebe Kira, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Hast du denn noch etwas, was du den Frauen zum Schluss noch sagen möchtest?
Grundsätzlich, gut, aber da renne ich bei deinen Zuhörerinnen eh offene Türen ein. Frauen müssen sich selber um ihre eigene Gesundheit kümmern. Es gibt zwei Themen, die darf man nicht aus der Hand nehmen, sag ich immer, geben. Einmal die Gesundheit, einmal die Finanzen. Da darf man, muss man einfach in den Händen behalten. Da darf man nicht sagen, ein Arzt kann ein Wegweiser sein, ja, vielleicht ein guter Arzt, ja, oder auch ein Heilpraktiker, der kann Impulse geben. Aber letztendlich die komplette Verantwortung und auch das Wissen um den eigenen Körper. Und das ist ja, ich sage mal, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und sich da einzuarbeiten, zu lesen, es gibt so viele tolle Bücher zu dem Thema. Und eins vielleicht noch am Schluss, was ich empfehlen möchte, ein Buch, was oder zwei Bücher, wenn ich darf. Einmal hier von dem, das zeige ich jetzt mal hoch, aber nur damit du es lesen kannst und vielleicht dann auch verlinken kannst. Das ist aus dem VHK Verlag, der Avram Blooming, ein Buch über Östrogen. Das ist ein amerikanischer Onkologe, also der sich mit Brustkrebs beschäftigt. Alle Studien, aber die Amerikaner schreiben ja, was sie können, ist ja wirklich schön zu schreiben, dass das jeder Laie versteht. Ja, sogar ich lese das Buch und sage, ah ja, logisch. Ja, also wer dann Bock auf die ganzen Studien hat, kann sich den Anhang angucken, aber das ist ein wissenschaftliches Buch, warum Östradiol so wichtig ist und warum es keinen Brustkrebs macht. Vielleicht das mal für alle Frauen, die Angst haben. Und die Ängste sind ja auch, werden ja auch geschürt. Und ich muss sagen, ich komme auch aus einer Familie mit hohen Familienbrustkrebsanteil und meine Oma hat Brustkrebs verstorben. Meine Tante hat Brustkrebs, meine Cousine hat jetzt Brustkrebs, meine Mutter ist an Eierstockkrebs verstorben. Also wir haben das Thema auch in der Familie. Ja? Ich bin auch in der genetischen Beratung der Uni Köln dauerhaft. Aber ich setze mich mit dem Thema auseinander. Das ist eine wichtige Buch, was ich sage, was lesenswert ist. Das andere Buch, auch aus den USA, hat ein bisschen blöden Titel, weil ich sage, es klingt so negativ, aber es ist ganz toll beschrieben. Wechseljahre, nein, danke. Heißt das von der Beth Rosenzheim. Auch sehr schön, klare Sprache, wissenschaftlich. Da geht es halt auch um die Vorteile. Was ist mit dem. Sie sprechen mal von dem Versagen der Eierstöcke. Das ist ja auch ein Versagen der Eierstöcke. Und was passiert mit unserem Körper? Sehr, sehr schön geschrieben. Und auch was diese WHE-Studie, von der wir auch gesprochen haben, was da letztendlich untersucht wurde und wie es falsch interpretiert wurde und wie man das aus der heutigen Sicht 20 Jahre später anders einordnen möchte. Also beides sehr, sehr schöne Bücher. Es gibt ja viele Bücher auf dem Markt. Aber das sind so ein paar Nischenbücher, wo ich sage, da redet im Moment niemand drüber, aber die fand ich jetzt, ich habe sie, glaube ich, alle gelesen. Mittlerweile auch die ganzen deutschen Bücher. Zum Teil sind in den deutschen Büchern, ich will jetzt keinen Namen nennen, auch stehen falsche Aussagen. Zum Beispiel bei dem einen Buch steht drin, Heilpraktiker dürfen ja Rhimkustherapie verordnen. Das ist Schwachsinn, das stimmt nicht, das ist falsch. Und ich wundere mich, dass da auch ein bekannter Verlag sowas veröffentlicht. Dürfen wir nicht. Wir dürfen gar keine Hormone verordnen, sondern wir können mit Pflanzen und Nährstoffen arbeiten, das auch sinnvoll ist. Aber eben Hormontherapie ist, finde ich auch berechtigterweise, immer noch ein ärztliches Thema.
Also, Kira, danke dafür, dass ich dein Gehirn mal wieder anzapfen durfte.
Ich danke dir.
Ich weiß, dass du noch Termine hast und dass wir jetzt auch schon über der Zeit sind wahrscheinlich. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Wissen und dass du es mit uns geteilt hast und auch auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ja, du hast es jetzt nicht alles ist toll beschrieben, sondern du hast es auch sehr schön hergeleitet und auch sehr verständlich hergeleitet. Und ich hoffe, dass du mal selbst einen Podcast irgendwann machst. Und bedanke mich jetzt aber erstmal und wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit und bis ganz bald.
Ich danke dir.
Bis dann, bye bye.
Tschüss.
Okay, ich hoffe sehr, dass dieses Interview mit Kira Kaufmann ein wenig Licht ins Dunkle bringen konnte. Ich kann dir übrigens alle Bücher, die Kira zum Teil gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Kaufmann geschrieben hat, sehr ans Herz legen. Zum Beispiel das Buch Jod, das Standardwerk zum vergessenen Heilmittel oder das Buch Der Histaminirrtum, weg von Radikaldiäten und Verbotslisten. Kira und Sascha Kaufmann haben noch mehr Bücher geschrieben. Ich möchte sie jetzt nicht alle hier aufführen, aber schau dich gerne mal um. Ich habe dir die beiden Bücher, die ich jetzt genannt habe, im Beitrag zu dieser Episode verlinkt und ich kann dir auch sehr den Instagram-Kanal von Kira und Sascha Kaufmann empfehlen. Er heißt Die Hormonexperten. Die unterstrich Hormonexperten zusammengeschrieben, verlinke ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode. Und das war es jetzt auch für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, iss dich glücklich, deine Daniela.